Ich habe 3 Monate lang nichts gegessen. Eine halbe Mahlzeit am Tag. Ein paar Chips. Anderen Blödsinn. Ich hatte keinen Hunger. Noch beunruhigender. Ich habe nicht bemerkt, dass ich nichts aß. Das sind die Worte von Robbie Williams, einem Mann, der auf den größten Bühnen der Welt gefeiert wird. Multimillionär, Popstar, Entertainer. Einer, der scheinbar alles hat. Er schreibt diese Worte am 2. April auf Instagram, nachdem bei ihm eine Krankheit diagnostiziert wurde, die heutzutage zumindest in den Industrieländern vollkommen vermeidbar ist. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch, immer spannend. Robbie Williams. Schlank, aber krank. In dieser Folge erzähle ich euch von einer Krankheit, die eigentlich ganz einfach zu vermeiden ist. Aber diese Erkenntnis hat Jahrhunderte gebraucht und viele Leben vernichtet, bis sie Allgemeinwissen wurde. Ich erzähle euch heute von Familien in Island, von Männern in der Arktis und von einem Arzt, der schon vor Jahrhunderten die Antwort fand. Aber anfangen möchte ich mit einem anderen reichen Mann, der sich bestimmt alles leisten konnte, was sein Herz und auch sein Magen begehrten. Der allerdings begehrte manches nicht. Die Rede ist von Heinrich VIII., dem englischen Monarchen aus dem 16. Jahrhundert. Der mochte Geflügel und Fleisch. Obst dagegen verschmähte er. Und eines kann man sich denken. Diese Vorliebe für proteinreiche, fette Kost tat ihm nicht gut. Er bekam Gicht und sehr wahrscheinlich Diabetes, aber auch purpurne Körperflecken. Man weiß es nicht genau, aber möglicherweise litt er noch an einer anderen Krankheit. Derselben wie Robbie Williams. Springen wir vom englischen Königreich eine Insel weiter nach Island und in das späte 18. Jahrhundert. Ein raues, dunkles Land am Rand der Welt. Die Erde karg, steinig, von schroffen Lavafeldern durchzogen. Die Menschen leben in niedrigen Torfhäusern, die sich in die Landschaft ducken, als wollten sie der eisigen Kälte entkommen. Die Wände aus Grassoden und Stein, die Dächer mit Moos bedeckt, kein Schmuck, nur Zweck. Drinnen dumpfer Rauch von getrocknetem Mist, der im Herdloch langsam glimmt. Ein paar hölzerne Schüsseln, ein Löffel aus Horn, kaum mehr Besitz als das. Der Boden ist aus festgestampfter Erde, der Wind pfeift durch die Ritzen, die Dunkelheit drückt schwer auf die Gemüter. Selbst am hellsten Tag ist es oft grau, neblig und feucht. Draußen peitscht der Wind die Küste entlang. Der Himmel hängt tief und schwer, als wolle er sich auf das Land legen. Die Felder, klein, mager, mühsam zu bewirtschaften. Getreide wächst kaum, allenfalls ein paar kümmerliche Halme Roggen oder Gerste, die der Frost oft vor der Ernte vernichtet. So bleibt das Essen eintönig. Ein Stück getrockneter Fisch, zäh wie Leder, schwer zu kauen. Dazu ein Löffel saurer Molke oder etwas Skyr, wenn die Kühe genug Milch geben. Frisches Obst und Gemüse bleiben oft ein unerreichbarer Traum. Manchmal finden sie wilde Kräuter, aber zu selten. Fleisch gibt es nur, wenn ein Schaf stirbt, von Krankheit oder Kälte. Die Menschen kauern in der Dämmerung, flüstern Gebete, murmeln Verse, erzählen sich Geschichten von Geistern und Trollen, um die Stille zu übertönen, die Hunger und Kälte hinterlassen. Die Kinder sind blass, die Gesichter eingefallen, die Blicke müde. Die Alten hocken am Rand, in Decken gehüllt, die Augen trüb. Natürlich horten sie Vorräte, aber die sind schon im Herbst knapp. Die Hoffnung, dass der nächste Sommer gnädiger ist, klammert sich an jeden wärmenden Sonnenstrahl, an jedes Heu, das trocken bleibt. Doch oft bleibt die Hoffnung nur ein Gedanke, der mit dem eisigen Wind davonweht. Island ist um 1780 ein abgelegener Außenposten der dänischen Krone mit etwa 50.000 Menschen, verstreut über weite, oft schwer zugängliche Landschaften. Das Land steht unter dem strengen Handelsmonopol Dänemarks. Alles, was importiert werden darf, Getreide, Salz, Stoffe, kommt von dänischen Händlern. Frische Lebensmittel sind für die meisten Isländer unerreichbar. Der Alltag besteht aus mühsamer Selbstversorgung mit dem, was die kargen Böden und das raue Klima hergeben. Der Sommer, kurz, unzuverlässig, oft nicht mehr als 3 Monate lang, mit Temperaturen selten über 15 Grad. Die Winter, lang, dunkel, von klirrender Kälte und Stürmen geprägt. In dieser sogenannten kleinen Eiszeit ist es spürbar kälter als heute. Im Schnitt um 1,5 bis 2 Grad, mit Jahren, in denen Vulkanausbrüche die Temperatur noch tiefer drücken. 2 Grad, das klingt nicht nach viel, ist aber für den Anbau von Nahrungsmitteln entscheidend und bedeutet für viele Menschen den Unterschied zwischen Leben und Tod. Die Krankheit, sie beginnt schleichend, fast unbemerkt. Ein Vater, der von der Arbeit heimkommt und sich über Müdigkeit beklagt. Naja, das ist nichts Ungewöhnliches in einem Land, in dem die Tage so hart und die Nächte so kalt sind. Doch dann die Frau, die nicht mehr aus dem Bett kommt, deren Beine geschwollen und schmerzhaft sind. Der kleine Junge, der morgens weint, weil er seine Zähne nicht mehr zum Kauen benutzen kann. Sie wackeln, fallen schließlich einfach aus, einer nach dem anderen. Die Menschen sehen einander an mit wachsendem Schrecken. Was ist das? Eine Strafe Gottes, murmeln die einen. Eine böse Luft, die aus den Mooren steigt, meinen die anderen. Die Alten erinnern sich an Geschichten, dass solche Dinge früher schon geschehen seien, als der Boden noch unheilvoll bebte oder Vulkane Feuer spien. Manche flüstern gar von einem Fluch, von einer unsichtbaren Seuche, die in der Erde lauert. Die Körper verändern sich. Die Haut der Menschen ist von bläulichen Flecken übersät. Die Wunden, die sonst heilen, bleiben offen, eitern und werden schwarz. Die Lippen platzen auf, das Zahnfleisch schwillt an und blutet. Die Hände zittern, die Finger werden steif und die Augen werden trüb. Und dann die Schwangeren. Sie, die ohnehin schon geschwächt sind, verlieren ihre Kinder, oft noch bevor sie geboren werden. Manche Frauen verbluten, still und leise, in den dunklen Stuben, während der Wind an den Wänden rüttelt. Die Männer stehen hilflos und betend daneben. Die Kinder, die eigentlich hätten lachen, toben, singen sollen, sie liegen still, mit eingefallenen Wangen, großen Augen, die nichts mehr sehen. Ihre Beine wollen sie nicht mehr tragen, ihr Atem wird flach, ihre Stimmen versiegen. In den Höfen spricht man leise, fast flüsternd. Keiner weiß, was vor sich geht. Die Pfarrer predigen von Sünde und Buße, bitten um Vergebung, aber ihre Gebete bleiben ungehört. Die Menschen knien nieder, flüstern Psalme, legen die Hände auf die schmerzenden Stellen und sehen ihre Liebsten doch Tag für Tag schwächer werden. Wenn der Vater stirbt, der Mann, der das Vieh hütet, der draußen die Fische trocknet, der Holz sammelt und das Haus vor dem Wind schützt, dann bleibt die Familie allein zurück, ohne Schutz, ohne Nahrung und ohne Hoffnung. Wenn die Mutter stirbt, die die Kinder versorgt, Milch melkt, wäscht, kocht und tröstet, dann bleiben die Kinder hilflos und verloren zurück. Wer kann ihnen helfen? Die Nachbarn, selbst erschöpft, selbst mit Leid beladen, können oft kaum etwas geben. Die Jüngsten werden zu Pflegefamilien gegeben, falls es welche gibt. Doch oft bleiben sie einfach sich selbst überlassen, sitzen zitternd in den kalten Stuben, während draußen der Wind heult. Es ist ein Sterben im Schatten, ein langsames Verlöschen. Jeder weiß, dass es die Nächsten treffen kann. Die, die jetzt noch stark wirken, niemand ist sicher. In dieser Welt gibt es kein flächendeckendes Gesundheitswesen. Ärzte? Kaum. Auf dem Land behelfen sich die Menschen mit Hausmitteln, Kräutern, Gebeten. Das Allgemeinwissen ist begrenzt. Krankheiten werden als Schicksal hingenommen. Medizinische Hilfe gibt es selten. Bildung ist auf wenige Pfarrer und Kirchenleute beschränkt, während das einfache Volk von Bibeltexten, alten Geschichten und dem Überlebenswissen der Vorfahren geprägt ist. Und was, wenn man krank wird? Dann bleibt den Menschen oft nicht mehr als ihr Glaube. Sie wenden sich an den Pfarrer, den einzigen, der lesen kann, der vielleicht ein altes Buch besitzt, in dem von Heilkräutern die Rede ist, oder von Segenssprüchen, die gegen die Leiden helfen sollen. Aderlass, Schröpfen, Blutegel, das sind bekannte Praktiken, überliefert von Generation zu Generation, oft aus der Zeit, als die Welt noch von den vier Körpersäften sprach. Wer auf dem Land lebt, ist auf sich selbst angewiesen. Kräuterfrauen kennen Pflanzen, die gegen Fieber helfen sollen, machen Umschläge aus Moos, bereiten Sud aus Rinde und Wurzeln. Die Knochenrichter, meist alte Männer, die wissen, wie man Gelenke wieder einrenkt, können aber nur bei Brüchen helfen. Für alles andere bleibt Hoffnung, Gebete, vielleicht ein Schluck warmer Molke und ein Schlaflied in der Dunkelheit der Torfhäuser. Die wenigen Ärzte, die es gibt, leben weit entfernt, oft in den wenigen Städten oder größeren Ansiedlungen, wenn überhaupt. Für die meisten Isländer ist ein Arztbesuch ein ferner Traum, unerschwinglich, geografisch wie finanziell. Medikamente? Wenn sie überhaupt kommen, dann mit den dänischen Handelsschiffen, die einmal im Jahr eintreffen, und was die bringen, ist oft nicht für die einfachen Leute gedacht. Also bleiben die Menschen in ihren Häusern, warten, leiden und hoffen auf bessere Tage. Doch mitten in dieser kalten Dunkelheit, in diesem Land, das so weit entfernt scheint von allem, was die Welt bewegt, ist da ein Mann, der für das ganze Land so etwas wie ein Arzt sein will. Sein Name ist Bjarni Pálsson. Er stammt aus Island, hat aber in der fernen, leuchtenden Stadt Kopenhagen Medizin studiert, an der Universität, die das Zentrum des Wissens für das dänische Königreich ist. Dort hat er das gelernt, was man im 18. Jahrhundert unter moderner Wissenschaft verstanden hat. Als er als 33-jähriger ambitionierter Arzt in seine Heimat zurückkehrt, auf diese abgelegene Insel, ernennt ihn der König von Dänemark zum Amtsarzt von Island. Eine große Aufgabe und eine, die ihn durch das gesamte Land führen wird. Zusammen mit dem Gelehrten Eggert Olofsson begibt er sich auf eine jahrelange Reise. Von 1752 bis 1757 ziehen die beiden Männer durch das wilde Island, über Lavafelder und schroffe Berge, durch Regen und Sturm, durch Nebel und Eis. So könnte ein typischer Tag ihrer Reise verlaufen sein. Es ist früh am Morgen und der Himmel ist noch grau, schwer von den tief hängenden Wolken. Die Kälte kriecht in die Glieder, selbst durch den dicken Wollmantel, den ich trage. Eggert und ich haben die Nacht in einem Bauernhof verbracht, in einem dunklen Torfraum, kaum breiter als unsere Schlafmatten, mit dem beißenden Geruch von nassem Fell und altem Rauch in der Nase. Das Feuer in der Mitte des Raumes ist längst erloschen, der Boden ist hart und feucht. Wir satteln unsere Pferde, beladen sie mit unseren Taschen, Proviant, Notizen, Messinstrumente, oft auch getrockneter Fisch, etwas Butter, eine kleine Kelle Molke. Frisches Brot? Selten. Etwas Grünes? Fast nie. Dann brechen wir auf in die Weite. Vor uns liegt ein Tag voller Geruckel und Geschaukel. Die Wege sind kaum mehr als schmale, steinige Pfade. Manchmal verlieren sie sich ganz und wir suchen unseren Weg zwischen schwarzen Lavasteinen und schlammigen Moresten. Die Pferde stolpern, sinken ein, ziehen sich wieder frei. Wir reiten stundenlang, 8, manchmal 10 Stunden. Der Wind pfeift uns ins Gesicht, kalt und scharf, als wolle er uns vom Pferd reißen. Der Regen, wenn er kommt, schlägt in feinen Nadeln gegen die Haut, dringt in die Kleidung, macht alles schwer und klamm. Manchmal halten wir an einem Bauernhof. Wir klopfen an, treten ein, sehen die Gesichter der Menschen. Ausgezehrt, blass, müde. Wir sprechen mit ihnen, stellen Fragen, notieren. Fragen nach dem Leben, dem Essen, den Krankheiten, die sie plagen. Oft hören wir dieselben Geschichten. Müdigkeit, Schmerzen in den Beinen, Zähne, die ausfallen. Die Luft in den Häusern ist stickig, feucht, es riecht nach Torfrauch, nasser Wolle und saurem Fisch. Wenn wir Glück haben, erreichen wir am Abend eine Unterkunft. Ein kleiner Hof, ein paar Bretter, Torf und Stein, kein Fenster, nur ein Loch in der Wand. Wir essen, was es gibt, getrockneten Fisch, ein Stück Käse, Molke. Wir kauern uns zusammen, frieren, schreiben bei schwachem Licht. Und wenn wir die Augen schließen, hallen die Bilder des Tages nach. So vergeht ein Tag nach dem anderen. Und immer wieder Männer, die kaum noch stehen können, Frauen, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Kinder zu versorgen, und Kinder, die zu schwach sind, um zu spielen, und die Alten, die in der Ecke liegen und leise vor sich hin beten. Die Menschen geben dem Leiden viele Namen. Sie sprechen von einer inneren Krankheit, von einer schleichenden Schwäche, von einer Seuche, die niemand versteht. Manche flüstern, es sei Gottes Strafe. Andere glauben, der Wind aus dem Norden trage etwas in sich, das die Körper krank mache. Viele Jahre später wird Paulson seine Beobachtungen in einem langen Reisebericht zusammenfassen und auch seine Schlussfolgerungen. Denn er beginnt, Muster zu erkennen. Er schaut, was die Menschen essen, wie sie leben, wie sie arbeiten, und er beginnt zu ahnen, dass das Leiden kein Fluch ist, keine Strafe, kein böser Geist, sondern etwas, das mit dem zu tun hat, was die Menschen nicht haben. Aber was fehlt ihnen? Er kann es nicht sicher benennen, aber es muss etwas mit den Lebensumständen zu tun haben. 1760 wird Paulson zum Landphysikus von Island berufen, vergleichbar mit unserem Gesundheitsminister. Er versucht, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Dadurch kommt ein langsamer, aber stetiger Prozess in Gang, der die Gesundheit der isländischen Bevölkerung positiv beeinflusst. Nährstoffe und Vitamine sind zu dieser Zeit allerdings gänzlich unbekannt. Genauso wie etwa 20 Jahre zuvor tausende Kilometer südlich von Island. Dort zieht ein Mann ähnliche Schlüsse. James Lind, ein schottischer Arzt, dient als Schiffarzt in der Royal Navy in einer Welt, die von langen Reisen geprägt ist. Wochen, Monate, manchmal Jahre auf See, ohne festen Boden unter den Füßen, ohne frische Vorräte. Er beobachtet, wie Männer stark und gesund aufbrechen und nach Wochen ohne erkennbare äußere Verletzung schwach und krank werden, wie Zähne aus blutendem Zahnfleisch fallen, Gliederschmerzen, Wunden nicht verheilen wollen. Lind fragt sich, was fehlt diesen Männern? Ist es das Wasser, die Luft oder etwas in der Nahrung? Im Jahr 1747 beginnt Lind an Bord des britischen Schiffs Salisbury, seine Gedanken in ein Experiment zu übersetzen. Er teilt 12 kranke Matrosen, alle mit ähnlichen Symptomen, in kleine Gruppen auf und führt damit eine der ersten kontrollierten Studien der Medizingeschichte durch. Nicht doppelblind und mit sehr wenigen Probanden, nicht ganz perfekt placebo-kontrolliert und sicher ohne vorherige Hypothesenbildung. Aber immerhin, jede Gruppe bekommt eine andere Behandlung. Die einen erhalten Meerwasser, die anderen Essig, wieder andere Schwefelsäure oder eine Gewürzmischung. Eine Gruppe bekommt Gerstenwasser, eine weitere ein Abführmittel. Nur eine Gruppe erhält Orangen und Zitronen, frische Früchte, die auf dem Schiff fast wie ein Schatz gehandelt werden. Das Ergebnis ist verblüffend. Die Männer, die Orangen und Zitronen bekommen, erholen sich binnen weniger Tage. Sie können wieder aufstehen, ihre Wunden heilen, die Kräfte kehren zurück. Die anderen bleiben schwach und krank. Lind veröffentlicht seine Beobachtungen und seine Schlussfolgerungen im Jahr 1753 in einem Buch. A Treatise of the Scurvy. Darin beschreibt er detailliert, was er gesehen und herausgefunden hat. Und gibt dem Leiden einen Namen, den damals schon viele kannten. Scurvy, wie es in England heißt. Doch seine bahnbrechende Entdeckung bleibt weitgehend unbeachtet. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt man die wahren Zusammenhänge. Während Lind also schon in den 1740er Jahren forscht, ist Bjarni Pálsson in Island erst ab 1752 unterwegs. Aber beide, jeder auf seine Art, kommen zu ähnlichen Schlüssen. Dieses rätselhafte Leiden wird nicht einfach vom Schicksal geschickt. Und es entsteht auch nicht aus bösen Winden oder göttlichem Zorn, sondern es entsteht aus einem Mangel heraus. Dem Mangel an bestimmten Lebensmitteln. Ein Wissen, das später einmal die Welt verändern soll. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gern auch auf Amazon vorbei. Dort findet ihr mein Buch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Und falls ihr es gelesen habt, eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes. So, ihr ahnt es natürlich schon und ich habe es ja auch schon angedeutet. Es geht um Skorbut, die Vitamin-C-Mangelkrankheit, die man vor allem aus alten Seefahrergeschichten kennt. Aber wie ihr seht, sie traf nicht nur Seeleute auf Kriegsschiffen, sie traf auch Familien in Island. Oder Männer in der Arktis. Etwa 100 Jahre später, am 19. Mai 1845, verlassen zwei Schiffe England, um die Nordwestpassage zu entdecken. Eine Seeroute, die den Atlantik mit dem Pazifik durch die Arktis verbinden soll. 300 Jahre lang haben die Menschen versucht, den langen Weg um Kap Horn zu verkürzen. Aber nach wie vor fehlen etwa 500 Kilometer Seeweg auf den Karten der großen Seefahrernationen. Der eigentlich als Expeditionsleiter vorgesehene Sir James Clark Ross, selbst ein bedeutender Antarktisforscher, nimmt diese ehrenvolle Aufgabe nicht an. Aus persönlichen Gründen. Was auch immer diese persönlichen Gründe sind, sie sollen ihn vor Schlimmerem bewahren. Der expeditionserfahrene Sir John Franklin dagegen nimmt den Job an, obwohl er mit seinen 59 Jahren eigentlich dafür zu alt ist. Aber er kann auf ähnliche Erkundungsreisen zurückblicken und gilt unter anderem auch als besonders qualifiziert, weil er bei einer früheren Expedition einmal gegen das Verhungern seine eigene Schuhsohle gegessen haben soll. Was man ihm zugutehalten kann, er hat Jahrzehnte vorher die kanadische Nordküste mit Schiff und zu Fuß erforscht. Außer seinem Alter spricht allerdings noch etwas gegen ihn. Er ist noch niemals in der Arktis gewesen. So werden zwei Schiffe für die Expedition vorbereitet. Die HMS Erebus und die HMS Terror. Der Name Terror soll sich noch als prophetisch erweisen. HMS steht übrigens für Her Majesty's Ship, also Ihrer Majestät Schiff. Die beiden Schiffe werden für die damalige Zeit hochmodern ausgestattet. Sie verfügen über verstärkte Rümpfe, Dampfmaschinen, Heizsysteme und Vorräte für 3 Jahre, darunter Konservendosen mit gegartem Fleisch, aber auch Kartoffeln und Gemüse, dazu 4200 Liter Zitronensaft als Prävention gegen Skorbut, Tee, Zwieback, Schokolade, Zucker und sehr viele Liter Rum, Schnaps und Wein. Insgesamt 10.499 Liter, also mehr Alkoholika als Saft. Aber man spart auch nicht an Luxusgütern. Silberbesteck, über 2.500 Bücher, darunter 200 Bibeln und Gebetsbücher und eine Drehorgel mit 50 Melodien für die kulturelle Erbauung. Forschen will man ja auch. Also wird das modernste Gerät zur Messung von Magnetfeldern und zur Navigation zur Verfügung gestellt. Auf längere Aufenthalte an Land ist man allerdings nicht vorbereitet. Wozu auch? Sie wollen ja segeln. So gibt es bis auf ein paar Schrotflinten zur Vogeljagd auch keine Waffen an Bord. Und dann geht es im Mai 1845 los. Die 134 Mann starke Besatzung, Frauen gibt's natürlich nicht, die bleiben in diesen Zeiten brav zu Hause, ist rückblickend vielleicht auch nicht die schlechteste Idee. Also, die 134 Männer sind sehr zuversichtlich, fast euphorisch und rechnen mit einer kurzen Expeditionsdauer. Vielleicht ein paar Monate, nicht länger. Sie werden als Helden zurückkehren. Zunächst verläuft auch alles nach Plan. Im Juli erreichen sie die Küste Grönlands. Auf ihrem weiteren Weg begegnen sie 2 Walfangbooten. Danach werden sie nie wieder gesehen. Vermutlich suchen sie zunächst im Norden eine Durchfahrt zum Pazifik. Doch die Arktis ist unerbittlich. Die Tage werden kürzer, das Eis schließt sich um die Schiffe wie ein Schraubstock. Sie warten. Wochen. Monate. Kein Tauwetter, kein Ausweg. Im ersten Winter Stille, Dunkelheit. Nur das Knirschen des Eises, das Ächzen des Holzes. Die Männer beginnen zu husten, ihre Haut wird fahl, ihre Zähne beginnen zu wackeln. Sie schlafen immer mehr, ihre Kraft schwindet. In den Unterkünften liegt ein süßlicher Geruch, der Geruch von Verfall. Der Sommer fällt aus, das Packeis bleibt. Also noch ein Winter. Die Männer sind schwach. Einige weinen, andere werden wütend. Einige Männer sterben an Hunger, Schwäche, Kälte, wer weiß schon den genauen Grund. Die Zeit vergeht und mit ihr die Hoffnung. Im fernen England ahnt niemand etwas von dem Horror, den die vermeintlichen Helden durchstehen müssen. Nach 3 Jahren ohne Nachricht werden die Menschen auf der anderen Seite des Atlantiks hellhörig. Was ist da los? Erste Suchexpeditionen werden losgeschickt. Viele folgen in den nächsten 2 Jahrzehnten. Dabei findet man tatsächlich Hinweise auf das Schicksal der Expedition. So wird schon 1848 eine von der Besatzung in einem Steinhaufen hinterlegte Notiz entdeckt, aus der hervorgeht, dass die Schiffe seit September 1846 im Eis festsitzen und Franklin schon am 11. Juni 1847 verstorben ist. Da sich Franklins Ehefrau nicht mit dem vermutlichen Tod ihres Mannes abfinden will, entsendet sie weitere Suchexpeditionen ins Eis. Man weiß inzwischen, die Überlebenden versuchten zu Fuß das Festland zu erreichen, doch sie starben an Kälte, Hunger, Skorbut, Lungenerkrankungen und möglicherweise auch an Bleivergiftung durch mangelhaft verlötete Konservendosen. In den Resten des mitgeführten Zitronensafts dürfte sich so gut wie kein Vitamin C mehr befunden haben. Zu wenig Vitamin C bedeutet Skorbut. Am Ende war es wohl eine Mischung aus allem. Sie fielen einfach um und starben, während sie gingen. So formuliert es der Leiter einer Suchexpedition 1858, die Skelettteile, Kleidung und Ausrüstungsgegenstände findet. Wertvolle Informationen liefern auch immer wieder die Inuits. Demnach haben sie einige der Seeleute auf ihrem Weg über das Packeis gesehen. Man findet auch Gegenstände bei den Inuits, die der Expedition zugeordnet werden können. Aber die mit Abstand verstörendsten Funde sind abgenagte und mit Schnittspuren versehene Skelettteile, die später forensisch untersucht werden und den Verdacht auf Kannibalismus bestätigen. Man kann nur erahnen, wie verzweifelt die Männer im Eis gewesen sein müssen. Die Wracks der Erebus und der Terror werden erst 2014 und 2016 in der Nähe der King Williams Insel entdeckt. Übrigens an einem Ort, auf den die Inuits hingewiesen haben. Sie haben diese Information über Generationen weitergegeben. Ich habe mich gefragt, warum die Inuits eigentlich nicht an Skorbut erkranken. Sie essen doch kein frisches Obst oder Gemüse. Das liegt daran, dass sie rohes Fleisch und rohe Innereien mit darin enthaltenem Vitamin C verzehren. Im Gegensatz zu gegartem Fleisch, das so gut wie kein Vitamin C mehr enthält. Bevor ich jetzt aber zum Ursprung der heutigen Geschichten aus der Medizin komme und euch verrate, was Robbie Williams damit zu tun hat, hier wie immer ein paar Informationen. Diagnoseinfo: Vitamin C oder Ascorbinsäure. Was ist das eigentlich? Vitamin C, dieser unscheinbare, aber lebenswichtige Stoff, wurde erst 1928 von dem ungarischen Biochemiker Albert Szent György isoliert. Er entdeckte ihn zunächst zum Beispiel in Paprika und konnte 4 Jahre später zeigen, dass genau diese Substanz verantwortlich für die rätselhafte Seefahrerkrankheit war. Der Name, den man ihr schließlich gab, spiegelt genau das wider. Ascorbinsäure, zusammengesetzt aus A, ohne, und Skorbutus, Skorbut. Also ohne Skorbut. Für diese bahnbrechende Entdeckung, die Millionen von Menschen das Leben retten sollte, erhielt der Wissenschaftler 1937 den Nobelpreis für Medizin. Vitamin C gehört zu den essentiellen Nährstoffen. Einerseits kann der menschliche Körper das Vitamin nicht herstellen. Andererseits ist ein Überleben ohne diesen Nährstoff unmöglich. Wir sind also darauf angewiesen, Vitamin C über die Nahrung zu uns zu nehmen. Aber warum ist Vitamin C so wichtig? Vitamin C ist notwendig für die Synthese von Kollagen, einem Strukturprotein, das für die Stabilität von Bindegewebe, Knochen, Knorpel und Haut verantwortlich ist. Es hilft also, den Körper zusammenzuhalten. Und das ist, da stimmt ihr mir sicherlich zu, ziemlich wichtig. Es trägt außerdem zur Wundheilung, zur Funktion des Immunsystems und zur Aufnahme von Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln bei. Ohne Vitamin C also auch kein Eisen. Und Eisen braucht man für die Blutbildung, einfach ausgedrückt. Den nächsten Begriff kennt ihr alle. Vitamin C ist auch ein potentes Antioxidans. Es schützt Zellen vor oxidativem Stress und unterstützt die Regeneration anderer Antioxidantien wie Vitamin E. Und welche Lebensmittel sind besonders reich an Vitamin C? Bekanntermaßen frisches Obst und Gemüse, insbesondere Zitrusfrüchte, Paprika, Brokkoli und Beeren, aber auch Kohlarten wie Grünkohl und Rosenkohl sowie Kartoffeln. Wer hätte das gedacht? Die empfohlene tägliche Zufuhr liegt für gesunde Erwachsene bei etwa 95 Milligramm für Frauen und 110 Milligramm für Männer. Das entspricht in etwa 2 bis 3 Portionen frischem Obst oder Gemüse, zum Beispiel einer Paprika, einer Orange und einer Handvoll Beeren. Das klingt so banal, aber die Folgen eines Mangels an Vitamin C sind alles andere als banal. Durch das Fehlen von Kollagen beginnen die Blutgefäße zu zerfallen. Schon kleine Stöße führen zu blauen Flecken, Wunden heilen nicht mehr, das Zahnfleisch entzündet sich, schwillt an und blutet. Die Zähne beginnen zu wackeln und fallen schließlich aus. Auch die Knochen werden brüchig, es kommt zu Schmerzen in Muskeln und Gelenken. Die Menschen fühlen sich schwach, müde, antriebslos. Manchmal verlieren sie das Bewusstsein. Die Haut zeigt dunkle Flecken, die Lippen platzen auf, die Augen werden trüb. Oft sterben die Kranken an Blutungen, an Infektionen oder schlicht daran, dass der Körper seine grundlegenden Funktionen nicht mehr aufrechterhalten kann. Skorbut ist ein langsames Sterben, von innen heraus. Wenn der Mangel an Vitamin C nicht behoben wird, endet die Krankheit fast immer tödlich. Oft nach mehreren Monaten, in denen es zu einem fortschreitenden Verfall kommt. Heute, in einer Welt, in der Supermärkte prall gefüllt sind mit bunten Obst- und Gemüsesorten aus aller Welt, stellt sich eine Frage: Brauchen wir Vitamin C überhaupt noch zusätzlich? Als Tablette, Pulver oder Brausetablette? Wer sich ausgewogen ernährt, frisches Obst und Gemüse isst, Paprika, Orangen, Erdbeeren, Brokkoli, Kohl, der bekommt genug Vitamin C, um seinen täglichen Bedarf zu decken. Vitamin C ist kein Wundermittel. Die Vorstellung, dass eine Brausetablette jeden Infekt verhindert, ist ein Mythos. Trotzdem gibt es Gruppen, für die Vitamin C-Präparate sinnvoll sein können. Ältere Menschen mit wenig Appetit, Raucher, Menschen mit chronischen Erkrankungen, Alkoholkranke oder auch Schwangere, deren Bedarf höher ist. Hier kann eine gezielte Zufuhr helfen, aber immer nur als Ergänzung, nicht als Ersatz für frische Lebensmittel. In der Medizin spielt Vitamin C heute vor allem dort eine Rolle, wo der Körper besonders viel davon braucht. Bei der Wundheilung, bei schweren Verletzungen, bei chronischen Entzündungen, in der intensivmedizinischen Behandlung, zum Beispiel bei Infektionen, bei schweren Verläufen von Blutvergiftungen oder Covid-19. In diesen Fällen wird Vitamin C manchmal in hohen Dosen als Infusion verabreicht, oft in Kombination mit anderen Vitaminen und Mineralstoffen. Auch in der Zahnmedizin ist Vitamin C wichtig. Es unterstützt das Zahnfleisch und die Heilung nach Eingriffen. Vitamin C bleibt also wichtig, aber eher als Teil eines großen Ganzen, nicht als Zaubermittel. Es erinnert uns daran, wie eng unser Körper mit dem verbunden ist, was wir essen, und wie sehr Gesundheit und Ernährung zusammengehören. Und damit kommen wir wieder zum Anfang unserer heutigen Folge. Was hat Robbie Williams mit Vitamin C zu tun? Nun, er hatte Skorbut. Nicht irgendwann im Mittelalter oder vor 200 Jahren, sondern im Jahr 2025. Wie er selbst auf Instagram mitteilte, habe er durch sogenannte Abnehmspritzen keinen Appetit mehr verspürt und so gut wie gar nichts mehr zu sich genommen. Wir erinnern uns an seine Worte. Ich habe 3 Monate lang nichts gegessen. Eine halbe Mahlzeit am Tag, ein paar Chips, anderen Blödsinn. Ich hatte keinen Hunger. Noch beunruhigender, ich habe nicht bemerkt, dass ich nichts aß. Erst nachdem ein Arzt die Diagnose gestellt und er selbst seine Ernährung wieder umgestellt habe, gehe es ihm besser. Schon nach einer Woche. Man sieht also, die Dosis macht auch heute noch das Gift. Gegen Unvernunft ist halt kein Kraut gewachsen. In diesem Sinn, gute Besserung, Robbie. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass mir gern eine Bewertung. So hilfst du, dass mehr Menschen diese Geschichten entdecken.